Unser Vater in dem Herrn Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dein göttliches Wort haben dürfen. Wir bitten dich im Namen deines Sohnes, schenk Gnade zum Hören und Gnade zum Reden. Dir zu Lob und Dank. Amen. Wir lesen Gottes untrügliches Wort aus Lukas 24, und zwar die Verse 34 bis 48. Lukas 24, die Verse 34 bis 48. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien. Und sie, die Emmaus-Jünger, erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wäre an dem, da er das Brot brach. Da sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich, meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Sehet meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fühlt mich an und sehet. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Und da er das sagte, zeigte er ihnen Hände und Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freuden und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück neu gebratenem Fleisch und Honigseim. Und er nahm's und aß vor ihnen. Er aber sprach zu ihnen, das sind die Reden, die ich zu euch sagte, da ich noch bei euch war, denn es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben ist im Gesetz Moses, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, also ist geschrieben, und also musste Christus leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tag und predigen lassen in seinem Namen, Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern und Anheben zu Jerusalem. Ihr aber seid es alles Zeugen. Die Auferstehung des Herrn Jesu Christi ist ja die grundlegende Wahrheit des Evangeliums. Wie wir eben gesungen haben, Gott hat uns lieb, jubelt ihm zu. Das ist das Wunderbare. Wir lesen in dem Zusammenhang einmal Gottes Wort aus 1. Korinther 15, 1. Korinther 15, und zwar dort die Verse 1 bis 4. Da sagt der Apostel Paulus zu den Korinthern, ich erinnere euch aber, liebe Brüder, des Evangeliums, das ich euch verkündigt habe, welches ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch steht, durch welches ihr auch selig werdet, welche Gestalt ich es euch verkündigt habe, so es behalten habt. Es wäre denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuerst gegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben sei für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben sei und dass er auferstanden sei am dritten Tage nach der Schrift. In dir steht nach der Schrift, das heißt nach dem Ratschluss des Willens Gottes. Alles wirkt er nach seinem ewigen Ratschluss. Das ist so wesentlich für uns, dass wir erkennen, wer er ist in seiner Majestät und Größe. Und wenn wir eben gehört haben, dass er auferstanden ist, dann ist das geschehen um unserer und meiner und deiner Rechtfertigung willen vor dem heiligen Gott. Er ist auferstanden, dieser Jesus Christus, von den Toten und auferweckt worden durch den Herrn Jesus Christus, durch seine Kraft. Und diese Rechtfertigung soll zugerechnet werden, so wir glauben an den, so sagt die Schrift, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unser Sündenwillen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. So sagt es der Römerbrief so einwandfrei. Gottes einzige Forderung an dich und mich ist ja Gerechtigkeit. Und die hat niemand von uns. Niemand ist gerecht vor Gott. Und deshalb ist so wunderbar, dass wir in ihm die Gerechtigkeit haben, die vor Gott gilt. Dass du und ich, wenn wir an ihn glauben, ohne Sünden sind. Können wir uns das vorstellen, all unsere Schwachheit und unsere Rebellion, die wir an uns haben, dass wir vor Gott gerecht worden sind. Durch den Herrn Jesus Christus. Gerecht vor Gott. Und darüber kann sich nur von Herzen der freuen, der durch Gottes Gnade erkannt hat, dass er vor Gott absolut schuldig ist. Absolut schuldig, wie wir es immer wieder auch hier hören. Das ist so ganz wichtig, dass wir erkennen, dass unser Heil nur in dem Herrn Jesus liegt. Nicht in unserem Bemühen. Dass wir vor Gott waren, wie die Schrift sagt, tot in Sünden und Übertretungen. Und wie heißt es in Epheser 2 weiterhin? Epheser 2, lesen wir vielleicht einmal die Stellen 5 bis 7. Da heißt es, da wir tot waren in den Sünden, hat er uns samt Christo lebendig gemacht. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Und hat uns samt ihm auferweckt und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt in Christo Jesu. Auf dass er erzeigte in den zukünftigen Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christo Jesu. Lassen wir uns doch bitte einmal fragen, wie steht es um diesen überschwänglichen Reichtum, von dem hier die Rede ist, in dem Herrn Jesus Christus, in deinem und in meinem Leben? Dieser überschwängliche Reichtum, von dem hier die Rede ist. Es geht um die endlose Gnade, die wir in ihm haben. Wenn wir das einmal überlegen, dass diese Gnade endlos ist, dass sie ewig wird und dass wir im Grunde genommen, wie die Schrift sagt, doch jubeln können, weil wir auch Erben sind, Erben des ewigen Lebens in Christo Jesu. Und so heißt es im Römerbrief, so nun der Geist des, der Jesum von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird auch derselbe, der Christum von den Toten auferweckt hat, eure sterblichen Leiber lebendig machen, um des Willen, dass sein Geist in euch wohnt. Wir dürfen ja Tempel des Heiligen Geistes sein. Ich glaube, wenn uns das immer wieder neu bewusst wäre, dass wir Tempel dieses göttlichen Geistes sind, dann würde sicherlich unser Denken, Trachten, Tun und Lassen anders sein. Gott wohlgefälliger. Tempel des Heiligen Geistes. Wenn das Kreuz nicht richtig verstanden wird, kann auch die Auferstehung des Herrn Jesu Christi nicht richtig verstanden werden. Das ist logisch. Und dann kann auch nichts im Leben eines Menschen zu seinem Heil klar sein. Es bedarf eben, und das ist ganz wichtig, aus Gnaden der Wirksamkeit des Heiligen Geistes, der Arbeit des Heiligen Geistes an uns. Und dann kann es dazu kommen, wie die Schrift sagt, denn so du mit deinem Munde bekennst Jesum, dass er der Herr sei, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du selig. Dieses Zeugnis kommt durch den Heiligen Geist zustande und nicht durch unser Wollen. Ich bin so froh über das Wort im Philipperbrief, wo da steht, dass er beides wirkt. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Gibt es etwas Herrlicheres? Durch den Heiligen Geist können wir dann nämlich erkennen, dass wir erlöst sind von unserem eitlen, selbstgefälligen Wandel und Wesen durch das unvergleichliche Blut Jesu Christi, dem unschuldigen Lamm Gottes, dem Gott die Herrlichkeit gegeben hat. 1. Petrus 1, 18 bis 21. Und es geht darum, wie es auch in Epheser 1 steht, in den Versen 17 bis 23. Das lesen wir vielleicht einmal, Epheser 1, die Verse 17 bis 23, etwas längerer Text, aber außerordentlich wichtig, dass der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zu seiner Selbsterkenntnis, und erleuchtete Augen unseres Verständnisses, dass wir erkennen mögen, welches da sei die Hoffnung eurer Berufung Und welches sei der Reichtum seines herrlichen Erbes bei seinen Heiligen? Und welche da sei die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben, nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke? Die wir glauben, nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke, welche er gewirkt hat in Christo, da er ihn von den Toten auferweckt hat und gesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel. Durch den Herrn Jesus Christus. Das ist so ganz wichtig, dass wir da diese Erkenntnis haben, was er alles getan hat, dass er letzten Endes herrscht. Und müssten wir im Grunde genommen jetzt, müsste uns da nicht unser Atem stocken, wenn wir inne werden, mit wem wir es zu tun haben. Der Himmel und Erde gemacht hat und erhält, mit dem dürfen wir und du es zu tun haben, ich und du. Ja, ist das nicht unsere eigentliche Not, dass wir das alles hören und doch nicht recht hören? Das heißt nicht recht wahrnehmen. Es gibt ja dieses Wort, das ist sehr gut, es gibt eine gewisse Rechtgläubigkeit und es gibt eine Gläubigkeit, von der man sagt, man ist rechtgläubig. Das ist ein Unterschied. Man trifft viele Leute an, die das alles vom Kopf her wissen. Ich begegne immer wieder solchen Menschen, die das alles wissen, aber die durch den Heiligen Geist gar nicht dessen inne werden. Im Grunde genommen, es trifft sie nicht, es berührt sie nicht. Und darüber brauchen wir uns auch nicht zu wundern und darüber sollten wir demütig sein, wenn du und ich das verstehen dürfen aus Gnaden. Denn die Schrift sagt sehr einwandfrei, dem natürlichen Menschen, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Dann kommen diese Worte. Und er kann es auch nicht. Deshalb sollten wir demütig sein, wenn einer nicht an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten glauben kann. Wenn du und ich das glauben können, dann nur durch den Herrn Jesus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Und so dürfen wir es mit dem zu tun haben, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, der einen Namen hat, der über alle Namen ist und das Reich kein Ende hat. Sein göttlicher Geist will in deinem und meinem Leben das immer wieder groß machen. Der Geist Gottes bezeugt ihn ja. Er wird von mir zeugen, sagt der Jesus, von diesem Geist aus Gott. Und dann, wenn er das getan hat, dann können wir in Wahrheit diesen Herrn Jesus Christus lieben und können ihn auch loben und können ihn auch ehren. Dann kommt man vom Schein zum Sein. Das ist so wesentlich in unserem Leben, dass wir vom Schein zum Sein kommen, zum Sein in dem Herrn Jesus Christus. Und erst dann können wir recht in diesen Osterjubel mit einstimmen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und jetzt steht hier in unserem Text, den wir gelesen haben, aus Lukas, sehr beziehungsreich, der Herr ist auferstanden und Simon erschienen. Wir kennen vielleicht den Simon Petrus nach der Schrift, impulsiv, voller Widersprüche, einerseits anmaßend, andererseits furchtsam und auch feige, selbst aufopfernd, jedoch ebenso auf eigenen Vorteil bedacht, begabt mit geistlicher Einsicht, jedoch langsam im Begreifen der tieferen Wahrheiten, wie wir das am vergangenen Sonntag noch hörten. Ja, es gibt zwei große Bekenntnisse seines Glaubens an den Herrn Jesus Christus, auf der einen Seite und auf der anderen Seite feige Verleugnung. Nun stellen wir uns bitte nicht über Petrus, absolut nicht. Wir sind nicht besser und nicht anders. So sind wir, wenn der Herr Jesus Christus nicht in uns wirkt, dieses Wollen und Vollbringen schafft. Wir müssen uns nicht nach ihm ausrichten. Dieser Ursprung von Petrus oder die Ursache für sein Verhalten lag ja in seiner Selbstüberschätzung. Und wer von uns überschätzt sich nicht selber und ist unbesonnen? Damit haben wir auch zu tun. Aber betrachten wir einmal diesen Petrus, nachdem er dem Auferstandenen begegnet war, das aus einem schwankenden Rohr durch Gottes Geist ein Fels wurde, ein Apostel. Wie mutig und unerschütterlich lesen wir in Apostelgeschichte 3, wie er uns da begegnet. Ihr aber, sagt er dort in seiner Predigt, ihr aber verleugnet den Heiligen Geist und Gerechten und batet, dass man euch den Mörder schenkte, aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten. Des sind wir Zeugen. Und bei der ersten Verfolgung spricht Petrus zu seinen Peinigern, richtet ihr selbst, ob es vor Gott recht sei, dass wir euch mehr gehorchen, denn Gott. Wir können es ja nicht lassen, fährt er fort, dass wir nicht reden sollten, was wir gesehen und gehört haben. Was lag nun bei Petrus zwischen der Erscheinung mit dem Auferstandenen und diesem Zeugnis? Wir lesen davon in Johannes 21. Da ist diese dreimalige Frage Jesu nach seiner Liebe zu ihm. Dreimal hat ihn der Herr gefragt. Und das hat ihn gedemütigt, ihm gezeigt, woran es lag, dass ihm vielleicht doch, wie auch uns, die erste Liebe fehlte zu diesem wunderbaren, einzigartigen Herrn und Heiland. Und das ist auch für uns, meine ich, eine entscheidende Frage in unserer Nachfolge, in unserem Zeugnis. Und die Frage, die immer wieder auch in uns stellt, nach der ersten Liebe. Er will die erste Stelle in unserem Leben haben. Und wo andere Dinge, unsere Hobbys, unser Verstand, unser Wissensdurst, all diese Dinge, ich weiß, wovon ich rede, wo das an erster Stelle steht, betrüben wir den Geist aus Gott. Und Petrus hat das gelernt aus seinen Niederlagen. Und wir hoffen auch, dass es uns ähnlich ergeht wie dem Apostel Petrus, dass wir aus unseren Niederlagen etwas lernen, nämlich abhängig zu sein von ihm und ihn an die erste Stelle zu setzen. Dann wird unser Leben froh. Dann haben wir keine Furcht vor den Menschen. Dann können wir uns freuen, auch wenn wir verspottet werden. Denn sie verspotten ja uns nicht, sie verspotten im Grunde genommen, das habe ich immer wieder festgestellt, auf einem Zeugnis draußen, sie verspotten ja den Herrn Jesus. Sie merken, dass wir einen anderen Geist haben. Und diesen Geist aus Gott, den verspotten sie und mich nicht persönlich. Das darf man nie persönlich nehmen und darauf gekränkt sein. Wir dürfen Zeugen Jesu Christi sein. Und das ist das Wunderbare, dass wir Boten sind. Boten des Königs aller Könige. Denn diese Liebe zu diesem Herrn Jesus Christus, der uns so geliebt hat und liebt, diesem treuen Heiland, das sollte der einzige und tiefste Beweggrund sein für unseren Dienst, für unsere Aufgabenstellung, in die er uns gestellt hat, die er vorbereitet hat, in die er uns gerufen hat als seine Diener. Wir sind nach seinem Wort, und das ermutigt mich immer wieder neu, königliche Priester. Wir sind Volk des Eigentums. Du darfst zum Volk des Eigentums gehören, das er sich erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Zu diesem Volk darfst du gehören. Du bist ein königlicher Priester. Und dieser Priester hat die Aufgabe, in dieser dunklen Welt um uns herum auf ihn zu weisen, auf dieses Licht der Welt. Und wir dürfen Licht der Welt sein in ihm. Und so kann er und will dich ähnlich umwandeln wie Petrus. Er lässt es in seiner Barmherzigkeit zu, dass wir ihn verherrlichen können und dürfen. Er hat das nicht nötig. Er hat das absolut nicht nötig. Aber er lässt es zu. Ist das nicht ein unvorstellbarer Vorzug? Wir sollen ja Brief Christi sein, der von anderen Menschen gelesen wird. Wir brauchen oft gar nicht viel reden, sondern die Leute, die beobachten uns, wie wir reagieren. Ob wir über Leid klagen, ob wir nervös sind, unzufrieden, mürrisch, all diese Dinge, mit denen wir es menschlich ja immer wieder neu zu tun haben. Denn in uns ist nichts Gutes, wie der Apostel Paulus sagt. Aber er will das in uns deutlich werden lassen, dass wir ihm angehören durch seine Kraft, nicht durch unsere Kraft. Denn in der Schwachheit will er ja mächtig sein in uns. Und wir dürfen ihn immer wieder auch neu darum bitten, dass wir diese Sicht haben durch seine Gnade, dass wir ihn nicht hindern, uns diese Sicht zu schenken. Lesen wir bitte noch einmal die Verse aus Lukas 24, die Verse 35, 36, 37, 38. Ich finde das so wunderbar, was da steht. Und sie erzählten ihnen, wie gesagt, die Emmaus-Jünger, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wäre, an dem, da er das Brot brach. Da sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich, meinten, sie sehen einen Geist, und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken, und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Diese Weise dieses sich Zeigens, diese Erscheinung oder diese Begegnung mit den Jüngern erregt ja die, wie wir es gelesen haben, die Jünger derart, dass sie meinen, sie sehen einen Geist. Und in Markus lesen wir davon, da heißt es, dass Jesus ihren Unglauben und ihres Herzens Härtigkeit schallt, dass er damit nicht zufrieden sein konnte. Er stellte fest, ihren Unglauben. Und das ist eben das besondere Anliegen des Auferstandenen, durch verschiedene Erscheinungen die Jünger zu überzeugen, dass er selbst, dieser allgewaltige Herr, den wir nicht beschreiben können, vor ihnen stand. In Johannes 20 sehen wir beispielsweise, wie er sich um Thomas bemühte, als er durch verschlossene Türen eintrat und ihm begegnete. In den vorangegangenen Versen des Lukas lasen wir eben, wie es bei seiner Erscheinung mit den Emmaus-Jüngern war. Es geschah, da er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Wo er persönlich in dein und mein Leben hineinwirkt, aus lauter Gnade, da begegnet er uns ebenfalls als der Friedefürst. Bei allem Unfrieden in dieser Welt, bei allem Unfrieden um uns her, er ist der Friedefürst. Und das will Ausdruck finden in der Begegnung mit anderen Menschen, dass wir in ihm Frieden haben, sodass er uns rechte Erkenntnis frei von Furcht damit auch schenkt und schenken will, immer wieder aufs Neue, wie weit wir, so lange wir auch angefochten sind auf dieser Erde. Und was ist das für ein köstliches Wort, das wir eben gelesen haben? Er selbst, Jesus, trat mitten unter sie und sprach zu ihnen. Der Jesus sagt ja so beziehungsreich, und das ist mir immer ganz, ganz wichtig, und das habe ich oft erfahren, und das kann jeder erfahren, der müde und abgearbeitet ist oder keine Lust zum Lesen haben, was der Herr Jesus sagt in Johannes 6,63: Meine Worte sind Geist und sind Leben. Wir merken dann, dass der Jesus dann zu uns spricht, zu unserem Geist. Meine Worte sind was? Sind Geist und sind Leben. Das ist ein wunderbares Wort. Dann tritt er auch mitten zu dir, mitten in dein Leben hinein. Wie es auch aussehen mag, er spricht zu dir. Ist das nicht herrlich, dass er nicht an uns vorübergeht, dass er uns nicht lässt, wie wir sind? Ist die Frage, hast du diese Gegenwart dieses einzigartigen Herrn schon einmal richtig erfahren, dass du ganz getrost und fröhlich sein konntest? Denn seine Gegenwart ist nicht mit nichts anderem zu vergleichen. Denn er redet ja ganz persönlich zu uns. Und das ist so beglückend, meine ich. Lesen wir noch einmal die Verse 39 bis 43. Aus dem Lukas-Evangelium 39 bis 43. Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber, sagt er da. Ich bin's selber. Das müsste man immer wieder neu buchstabieren. Fühlet mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Und da das sagte, zeigte er ihnen Hände und Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freuden und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm vor ein Stück von gebratenem Fisch und Honigseim. Und er nahm's und aß vor ihnen. Ja, nachdem die Jünger des Herrn Jesu Christi, oder nachdem der Herr Jesus Christus diese Jünger, sage es einmal so, ermutigt und getröstet hatte, kommt es jetzt zu seiner göttlichen Beweisführung. Das lässt der Herr einfach einmal zu, weil er diese Jüngerschar vor sich sieht, in ihrer Situation. und das tut er auch bei dir und bei mir, dass er dich sieht, so wie du bist, und dass er dein Helfer ist in allen Situationen. Wir dürfen ihn anrufen und er hilft uns. Ich finde das Wort so wunderbar, und wir beten oft darüber, dass der Herr zugesichert hat, dass er uns nicht versäumt, in keiner Situation. Er ist bei uns, er versäumt uns nicht. Das heißt, er lässt uns keinen Augenblick aus den Augen, aus seiner Obhut. Und hier wird nun vieles über den Auferstehungsleib, wie wir es eben gehört haben, des Herrn offenbart. Deutlich wird hier diese göttliche Herablassung, die sich unserem herzlichen Erbarmen annimmt, wie es in Jesaja 57 zum Ausdruck kommt. Denn also spricht der Hohe und Erhabene, der ewiglich wohnt, dessen Name heilig ist, der ich in der Höhe und im Heiligtum wohne und bei denen, die zerschlagen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Zuerst, wie wir gelesen haben, verhinderten Furcht und Schreckgedanken den Glauben an den Auferstandenen. Jetzt ist die übergroße Freude hinderlich, die das Glück nicht fassen kann. Jemand hat gesagt, diese Verwunderung und das Unvermögen, die Wahrheit und der Auferstehung zu fassen, räumt vollständig mit der absurden Lüge auf, die Jünger hätten sich nur vorgestellt, Christus würde ihre Erwartungen erfüllen und aus den Toten auferstehen. Er fragt ganz bewusst, habt ihr etwas zu essen? Und er nahm es und aß vor ihnen, ist der stärkste Beweis, dass er auferstanden ist. Wie tröstlich für uns, dass wir das auch so sehen können, wie der Herr sich in unserem Leben beweist, sich unserer Schwachheiten annimmt. Und unsere vermeintliche Stärke, das wissen wir auch, ist seinem Wirken im Grunde genommen immer wieder hinderlich. Seine göttliche Kraft kommt wann zum Ausdruck, wann zur Vollendung? In unserer Schwachheit, sagt uns sein Wort, 2. Korinther. Wir denken an das Wort, und das soll uns immer wieder helfen, in schweren Situationen, lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist ein ganz wichtiges Wort, dass er sich unser gnädig annimmt. Ja, nachdem sich der Auferstandene nun den Jüngern in seinem Erbarmen so zugewandt hat, waren alle Bedenken und Zweifel verschwunden. Ich hoffe, das ist bei dir auch so. Die wahre Begegnung mit ihm hat diese Auswirkungen. In den Versen 44 und 45 verwies er sie dann auf das geoffenbarte Gotteswort, das ja bezeugte, dass er nicht gekommen war, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Es steht in Matthäus 5, dass er nicht gekommen war, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Für uns, für dich und mich, die wir Gottes Forderungen nicht erfüllen können, hat er das getan. Müssen wir uns fragen lassen, wie bei den Jüngern, unsere falschen Vorstellungen in unseren falschen fleischlichen Wünschen, die dem Wort Gottes oft hinderlich sind, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, selbst in unseren Gebeten, dass wir Gott zu unserem Knecht machen, dass wir Wünsche haben und meinen dann, er müsste sie uns erfüllen, weil wir ja gebetet haben. Diese Meinung trifft man heute viel an. Wir lassen nicht Gott Gott sein, das ist das Problem. Und so wie bei den Jüngern, so ist auch wieder immer wieder bei uns und darf so sein und ist auch so, dass sein göttlicher Geist uns das Verständnis öffnen muss, dass wir die Schrift verstehen, wie wir es gelesen haben, dass wir die Schrift verstehen. Und ist es nicht wunderbar, dass er das so gerne tut, dass er uns die Schrift auftut, wie bei der Lydia ihr das Herz auftat. Oder wie der Prophet Jesaja gebeten hat. Ja, er hat gebeten, Herr, öffne mir das Ohr, dass ich höre wie ein Jünger. Dass ich höre wie ein Jünger. Nicht wie einer, der mit dem Verstand versucht, logisch irgendwelche Dinge daraus zu folgern, was mit uns dann sein wird und so weiter. Unsere Weisheit ist vor Gott Torheit, wie wir wissen. Und das ist ganz wichtig, wenn man beispielsweise die Erwählung begreifen will oder die Kreuzigung, den Sühnetod des Herrn. Unsere Weisheit darüber, unsere logische Folgerung ist Torheit bei Gott. Und jetzt ist die Frage, und das ist zugleich auch eine Bitte, das uns der Herr schenken müsse, dieses ständige Lebendigwerden seines göttlichen Wortes in unserem Alltag. Und das gehört im Grunde genommen zum gegenwärtigen, zum unendlich lieben Wirken des Geistes aus Gott, der uns in alle Wahrheit leitet. Der Herr Jesus Christus musste den betrübten Emmaus-Jüngern die Frage stellen, musste nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen? Das war in Vers 26 und in 27 heißt es dann so tröstlich, er legte ihnen alle Schriften aus, die von ihm gesagt wurden. Der Jesus Christus selbst ist der Schlüssel zum Verständnis des Wortes Gottes. Dieses Wort ist so tröstlich, was in 1. Korinther 1, Vers 30 steht, dass er uns, der Gott, der Vater, ihn, den Herrn Jesus Christus, uns gemacht hat. Wozu? Zur Weisheit, die wir nicht haben. Zur Gerechtigkeit, die wir nicht haben. Zur Heiligung, die wir nicht vollenden können. Und zur Erlösung. Diese vier Fundamente sind für mich, für alle, die gläubig sind, so überaus wichtig, was wir in ihm haben. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Und so lesen wir dann später in der Apostelgeschichte von seinen Zeugen, Apostelgeschichte 4 mit 33, mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesu und war große Gnade bei ihnen allen. Diese Siegesbotschaft, wie wir sie heute Morgen auch hier verkündigt haben, am Ostermorgen, hat eine unausdrückbare, unermessliche Auswirkung für den Einzelnen, aber auch für die Zuhörenden, ob sie es nun haben wollen oder nicht. Der Same wird gesät, der Herr Jesus Christus hat gesagt, ich werde sie nicht richten, sondern mein Wort wird sie richten am jüngsten Tage. Wenn wir das Zeugnis unseren Nachbarn geben, wozu wir ja aufgerufen sind, und unseren Freunden, dann glauben wir nicht, dass das leer ist, sondern Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Es wird die Menschen richten. Und diese Universalität des Evangeliums wird ja deutlich auch in den Worten Jesu. Ich habe noch andere Schafe, die nicht sind aus diesem Stalle, und dieselben muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören und wird eine Herde und ein Hirte sein. Ja, wenn wir Vers 47 noch einmal kurz betrachten, da steht dann, und wir sollen, er will predigen lassen, der Herr Jesus Christus, in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern und anheben zu Jerusalem. In seinem Namen. In seinem Namen ist Vergebung der Sünden. Das ist der Kern des Evangeliums, dass wer mein Wort hört und glaubt an mich, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Ich komme nicht ins Gericht. Ich habe ewiges Leben in ihm. Ich werde es nicht bekommen. Ich habe es hier schon durch den Glauben, der von ihm gewirkt ist in meinem Leben. Und dann steht hier in Vers 47, was wir eben gelesen haben, sie sollen predigen und anheben, das heißt anfangen zu Jerusalem. Und wenn man das sieht, was Jerusalem war, der Jesus wurde dort verworfen und getötet. Und er sagt, gerade dort ist mein Heil am nötigsten. Da sollten sie anfangen. Und wir müssen vorsichtig sein, wenn wir jemand abschreiben. Gerade ist er ist ja gekommen, um Sünder zu suchen und selig zu machen. Und da, wo die Not groß ist, da ist der Heiland am nötigsten. Zu Jerusalem. Ihr aber seid des allen Zeugen, sagt er ihnen. Der Auferstandene und Erhöhte beruft natürlich, die ihn als den Auferstandenen und Erhöhten erkannt haben. Das ist an sich natürlich. Ich kann nicht von Dingen reden, die ich nicht begriffen habe. Und dann kann ich erst diesen unbeschreiblichen Gott, diese Tat Gottes in dem Herrn Jesus Christus auch wahrhaft bezeugen. Das Wort vom Kreuz, wie wir wissen, ist eine Torheit denen verloren gehen, die verloren gehen, uns aber, die wir glauben, ist es eine Kraft Gottes. Wir haben es mit dem wiederkommenden Herrn zu tun, dessen Reich kein Ende hat. Wer die Liebe Gottes in seinem Sohn Jesus Christus erkennen durfte, der kann nicht anders, als ihn preisen, als ihn bezeugen, als ihm zu leben. Er ist dann unser Leben, das keinen Tod zu fürchten braucht, sondern weil er durch ihn, den Auferstandenen aus dem Tode, ins Leben gekommen ist, darf er diese Zuversicht haben, dieses Glaubenszeugnis. Ich möchte schließen mit Römer 5. Römer 5, die Verse 8 bis 11. Darum preiset Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. So werden wir ja vielmehr durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn so wir Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, da wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, so wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun die Versöhnung empfangen haben. Lasst uns beten.